Wolf Talk, der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze.
Hallo, guten Morgen, liebe Carola.
Guten Morgen, meine liebe Vera. Na, wie geht's dir? Bist du schon in Urlaubsstimmung?
Oh, und wie... Und wie, ich habe schon angefangen, die ersten Sachen zur Seite zu legen.
Ja, schön.
Ja, freue mich endlich nach einem Jahr mal wieder Urlaub.
Es wird Zeit.
Bin ja auch urlaubsreif, muss ich sagen.
Mhm. Ich auch schon wieder. Nee, mich schreckt ja bloß ein bisschen das Wetter. Bei uns ist so kalt, 16 Grad und das im August.
Ja, guck, Regen. Ich bin kurzärmelig unterwegs und die Sonne scheint hier. Jetzt ist schon ein bisschen bewölkt, aber kommt an sich ja. Ist es wieder schön.
Ja, die Sonne kommt ja auch wieder zurück. Ich bin halt so ein wärmeliebender Mensch. Im Prinzip fürs Hundetraining ist ja kühles Wetter super. Die Hunde fühlen sich viel besser, da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Aber naja. Ja, dann wollen wir heute mal ein Thema fortsetzen, was wir schon begonnen hatten in vorhergehenden Podcasts, also das Thema Aggression an der Leine, und wollen das heute auch abschließen und nochmal ein paar Dinge aufzeigen, die da eine Rolle spielen, neben den ganzen Sachen, die wir schon besprochen hatten. Liebe Vera, du kannst es ja bitte nochmal zusammenfassen, was wir alles in den vergangenen Podcasts besprochen haben, damit wir dann anknüpfen können.
Genau, also wir hatten kurz allgemein was über Aggressionsverhalten gesagt, dann die Gründe und Ursachen für aggressives Verhalten an der Leine, Frustration, Unsicherheit, Angst, schlechte Erfahrungen, Verteidigung von Ressourcen, Spielzeug, Futter oder auch Mensch, wobei das ja dann, also der Mensch wieder eher die soziale Motivation wäre. Ein weiterer Hund kann ein Grund sein. Dann sexuell motiviertes Verhalten beziehungsweise sexuell motivierte Gründe. Und dann hatten wir ganz zuletzt über territoriale Motivation gesprochen. Damit hatten wir dann den Teil 2 abgeschlossen. Und heute werden wir sprechen über Pubertiere, wie ich sie immer nenne. Mhm. Also pubertäre Hunde mit zu viel Hormon und zu wenig Hirn. Ja. Dann unbewusst verstärktes Verhalten und Leinenführigkeit. Also eher in dem Fall eine schlechte Leinenführigkeit oder eine ungenügende, denn wer vorne führt, trifft Entscheidungen. Und bei vielen Hunden ist das ja auch so ein bisschen der Grund, ne? Wenn er da vorne läuft, muss er was übernehmen. Aber gut, da kommen wir später dazu.
Genau.
Ja. Lass uns doch mal mit den pubertären Vierbeinern anfangen.
Mit den Pubertieren, ja, da fällt mir auch gerade noch was ein, was mir mal ein Mann gesagt hat, eigentlich in Bezug auf seine pubertierenden Kinder, aber da gibt es ja ganz viele Parallelen. Der hat gesagt, eigentlich müsste bei denen an der Stirn ein Schild kleben, wegen vorübergehenden Umbauarbeiten geschlossen. Und so kommt es mir auch manchmal bei einigen Hunden vor, oder halt natürlich auch bei den sagen, dass die Besitzer auch oft, dass viele Dinge, die schon super gut geklappt haben in der Welpenzeit, manchmal auch die Leinenführigkeit, dass irgendwie gar nichts mehr geht, wenn die Hormone einschießen. Und das ist ja auch völlig normal. Die Hunde sind dann ähnlich wie Menschen, nicht Fisch, nicht Fleisch, nicht mehr Kind, noch nicht erwachsen und kommen durch diese einschießenden Hormone tatsächlich da vollkommen durcheinander und haben ganz andere Sachen im Kopf, als irgendwie sich auf ihre Menschen einzulassen oder zu hören. Und die werden oft sehr, sehr unsicher.
Haben wir eigentlich schon einen Podcast zu pubertieren Hunden?
Nein, und liebe Vera, das ist mal wieder Telepathie. Das habe ich schon die ganze Zeit im Kopf. Und das werden wir auf jeden Fall in Angriff nehmen und da mal einen extra Podcast zu machen, weil das lohnt sich. Das ist ein Riesenthema. Jetzt also sei nur so viel dazu gesagt, dass also die Leinenführigkeit, die vielleicht in der Welpenzeit schon mal gut geklappt hat, in der Phase der Pubertät oft sehr zu wünschen übrig lässt, beziehungsweise gar nicht mehr geht. erlebe ich super oft. Und ich versuche dann einfach den Hundebesitzern ganz viel Mut zu machen. Ich finde, das ist sehr, sehr wichtig in der Zeit, dass das irgendwann auch wieder kommt, wenn sie dranbleiben mit allem, was wir so getan haben und besprochen haben, und dass die Zeit vorbeigeht und dass sie sich dann nicht, dass sie nicht verzweifeln sollen, weil das ist ganz oft so ein Thema. Und dann spult sich das halt so hoch, wenn der Mensch dann ungeduldig wird und sauer und wütend auf seinen Hund, weil es an der Leine nicht mehr so läuft und dann an der Leine rumreißt oder den Hund anschnauzt, wird es eigentlich noch viel, viel, viel schlimmer, weil der Hund dann natürlich auch den Eindruck hat, ey, mein Mensch ist jetzt auch unsicher, warum auch immer, ne? Und das ist also eine ganz wichtige Sache, die ich unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchte. Bleibt entspannt, auch wenn das eine Zeit ist, die sehr anstrengend ist und wo man wirklich auch verzweifeln könnte, weil nichts mehr so gut klappt. Das ist kein Dauerzustand. Und ich höre das ganz oft, wenn dann diese prekäre Zeit vorbei ist, dass es dann wieder viel besser läuft. Und gerade bei der Leinenführigkeit würde ich dann das wirklich so üben, dass kaum noch Reize da sind. Auch wenn es vielleicht schon mal mit einer Stadt geklappt hat, dann fahrt irgendwo auf eine Wiese oder auf ein Feld, wo kein Mensch ist, und übt es da. Auch mit allen anderen Dingen würde ich es so machen. Und wichtig ist einfach auch die Freude am Hund sich zu erhalten, weil das ist ja dann auch ganz oft so, dass die Leute dann so frustriert sind, dass sie dann den Köter am liebsten irgendwo aussetzen würden. Manchmal natürlich nicht,
Ja,
aber.
ich kann das so ein Stück weit
Ja.
nachvollziehen, weil ne, man hat das Gefühl, mein Hund kann das doch. Und warum tut er das jetzt nicht? Aber er tut es
Genau.
definitiv nicht, weil er einen ärgern will oder weil er protestiert, sondern, wie du eben sagst, weil eine Umbaumaßnahme im Gehirn stattfindet und weil er schlicht und ergreifend jetzt gerade nicht kann. Ich habe das auch so ein Baustellenschild bei meiner Webinaraufzeichnung, wo es um Junghunde und Pubertät geht. Ne, weil es ist ja definitiv so, das muss man sich wirklich immer wieder bewusst machen und auch als Easy in der Pubertät war, ich habe das auch ganz oft vergessen. Ist aber, es ist halt leider so. Und letztendlich muss sich jeder auch vielleicht so ein bisschen an der eigenen Nase greifen, weil ich erlebe es ja immer wieder, dass viele Menschen mit ihren Welpen und mit ihren Junghunden sehr viel Kontakt zu anderen Hunden zulassen. An der Leine, ne, oder auch im Freilauf, was ja nicht schlimm ist, aber es ist oft so, dass der Hund das entscheidet und nicht der Mensch. Und wenn die jetzt 6, 7, 8 Monate, je nach Rasse, immer zu anderen Hunden durften, weil die ja lernen müssen, mit Artgenossen klarzukommen. Und irgendwann stellt der Mensch mal fest, dass der jetzt gerade an einen anderen Kollegen geraten ist, wo es vielleicht eine kleine Kabbelei war. Schwupp, ist man unsicher und sagt, ach du liebe Güte, jetzt verträgt mein Hund sich nicht mehr, jetzt klappt das nicht mehr. Dann kommt er an die Leine. Und was passiert jetzt? Jetzt sind wir wieder bei der Frustration, ne?
Absoluter Frust, jawohl.
Ich durfte 8 Monate zu jedem Hund, jetzt darf ich das nicht mehr.
Ja, ganz genau.
Und das zeigt sich ja auch ganz oft da drin, dass es gibt ja viele, die lassen die Hunde dann, obwohl sie gepöbelt haben, trotzdem zu einem anderen Hund, ne? Weil, ach komm, wir lassen mal, wir gucken mal. Und dann läuft das, dann sind die ja auch nett miteinander, die toben auch dann rum. Aber es ist natürlich kontraproduktiv zu sagen, na ja, erstmal pöbelst du rum und dann wirst du für dein Verhalten auch noch
Ja,
belohnt.
ja.
Ja, aber gut, das ist halt, wie gesagt, der pubertierende Hund, der jetzt eben nicht mehr von allen älteren Artgenossen als, naja, ist ja noch irgendwie so ein Jungspund, der hat noch ein bisschen Narrenfreiheit, sondern der Rüde, der jetzt ja in die Pubertät gekommen ist und selber Sexualhormone entwickelt, der stößt jetzt eben bei dem 3-jährigen oder 4-jährigen Rüden aus der Nachbarschaft nicht mehr auf diese,
Toleranz.
naja, genau,
Ja,
ne,
und er wird ja auch
sondern
jetzt ein Konkurrent durch seine Geschlechtsreife, das kommt ja noch dazu. Und dann merkt man
genau.
sehr deutlich an der Reaktion der anderen Hunde, dass da jetzt ganz viel passiert. Und die nicht mehr so freundlich und nett sind wie vielleicht zu so einem Welpen. Ja, und dann das, was du sagst, ne, das ist so wichtig, da rede ich mir mal den Mund fusselig in meinen Welpengruppen. dass ich immer wieder sage, ihr macht es nicht für mich, aber bitte lasst die Hunde nicht an der Leine zusammen. Übt erstmal, dass die Begegnung so abläuft, dass die Menschen erstmal miteinander reden, die Hunde bleiben erstmal noch an der Seite oder hinter ihren Menschen. Und ihr könnt sie ja dann ohne Leine gerne gleich spielen lassen. Aber irgendwie erlebe ich es immer wieder, dass dann ein Knäuel aus Leinen und Welpen dann vor der Tür steht und die Hunde das selber entscheiden durften. Und da legt man dann den Grundstein für diese Frustration später, wenn dann halt der andere oder einer der beiden Hunde vielleicht 40 oder 50 Kilo hat und dann will das keiner mehr so richtig, dass die sich dann an der Leine begrüßen. Also das ist wirklich eine wichtige Sache.
Ja, und für die Unsicherheit und die schlechte Erfahrung, die ein Hund in dem Alter ja schon machen kann, um später zu sagen, Moment mal, ein anderer Hund mir so nahe kommen, wenn ich an der Leine bin, geht ja gar nicht. Ja.
Und wenn sich die Leine um den Körper des Hundes wickelt bei dieser Begegnung und die sich dann die umeinander rumtanzen, dann zuzieht, dann tut das auch mal weh. Und Hunde verknüpfen das auch ganz schnell dann mit was Falschem. Also mit dem anderen Hund dann eventuell, der, wo die dann sagen, okay, der hat mir gerade wehgetan, obwohl es die Leine war.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich denke, da hatten wir aber auch wahrscheinlich schon im ersten schon Teil was zu gesagt.
Aber man kann es ja nicht oft genug wiederholen, liebe Bär.
Nee,
ich finde das super
nee,
wichtig.
Genau. Und, ich finde auch so zur Wiederholung ist das nochmal ganz angepasst. Aber wie wären denn jetzt Hundebegegnungen normal? Was ist für ein Hund ein normales Verhalten?
Naja, zum Beispiel würde ein Hund nicht frontal auf einen anderen drauf zustürzen, wenn er nett ist und keine Konfrontation möchte, geht er einen Bogen. Genau. Und er schaut dem anderen auch nicht direkt in die Augen. Also der Blick wird abgewendet, manchmal auch der Kopf. Und das wäre eine nette Begegnung. Und ich meine, wäre, wenn wir durch die Stadt gehen, wenn viele Leute unterwegs sind, machen wir das als Menschen ja genauso. Wenn ich straff auf jemanden drauf zugehen würde und den dabei anglotzen würde, würde der sich aber auch bedroht und angegriffen fühlen. Mhm. Ich gehe um jeden Menschen einen kleinen Bogen. Mhm. Und gucke nur hin,
natürlich,
wenn es jemand ist, den ich kenne. Ansonsten
genau,
nicht.
Das Beispiel bringe ich auch ganz oft. Na klar laufen wir nicht, wie ich das beim Hund empfehlen würde, schon vielleicht 50 Meter im Vorfeld einen Bogen. Okay. Aber wir wissen, wir kennen das Gegenüber nicht. Und wir gucken ja auch oft genug aus Verlegenheit auf die Uhr, ins Schaufenster, aufs Handy, Kramen in der Tasche, damit wir einen Grund haben, dem Blick des anderen auszuweichen. Mhm. Genauso wie es in einem Aufzug wäre. Ne? Man stellt sich nicht Gesicht an Gesicht in einen Aufzug einer Person gegenüber, die man nicht kennt. Und Hunde machen das in der Natur aus eben anders. Und wir bringen denen bei, naja, wir gehen jetzt beide auf der gleichen Gehwegseite und wir kommen dem entgegen, da muss er nun mal durch. Insbesondere haben Männer das Ding so, ne? Glaubst du das auch?
Ja.
Dass das eher Männer sind, so dieses, da muss er halt jetzt durch.
Und das hat doch schon immer so funktioniert. Mensch, ja, ja, die sind da eher ein bisschen brachialer.
Sorry, liebe Männer, ihr seid wahrscheinlich sowieso in der Minderheit, die hier zuhören, ne? Aber
wir scheren ja auch nicht alle über einen
Erfahrung.
Kamm. Wir scheren nicht alle über einen Kamm, aber oft mache ich, höre ich das von den Männern. Genau, die sind da so ein bisschen. Ja, und ich meine, aber auf der anderen Seite wäre, wenn die Männer dann wirklich in so eine Begegnung auch entspannt reingehen und denken, ja, da muss der jetzt durch und wir machen das jetzt einfach, läuft es manchmal auch besser, als wenn eine unsichere Frau einen Bogen macht und denkt, oh mein Gott, da kommt ein Hund. Ne? Also
ja,
das spielt halt
ja,
auch alles rein.
Natürlich, weil Männer, das ist auch meine Überzeugung, warum Hunde häufig, nicht immer, auf Männer besser hören. Mhm. Nicht, weil die eine dunklere Stimme haben, sondern weil die nicht so geduldig sind. Ne? Also wenn eine Frau an einer Stelle stehen bleibt und ruft den Hund 5 bis 10 Mal und er kommt nicht, dann ruft der Mann beim ersten Mal normal, beim zweiten Mal erhebt er die Stimme und beim dritten Mal stampft er schon zum Hund und sammelt den ein. Das heißt, er wird tätig, er macht
handelt
was.
Schneller. Genau.
Genau. Und dadurch lernen die Hunde halt, oh, okay, wenn der die Stimme erhebt, meint das ernst.
Ja, und ich meine, ein Hund
aber
reagiert
nicht, weil er
ja
die
auch
Stimme.
So.
Genau.
Genau, weil danach halt eine Konsequenz folgt. Und das
genau.
ist ja so wichtig. Ne? Ein Hund reagiert genauso, der droht erst ein, zwei, vielleicht auch ein drittes Mal und dann handelt der. Und das ist
genau.
eine super wichtige Geschichte. Ja, da sind Männer ein bisschen zackiger dabei, das stimmt. Und wir Frauen versuchen
genau.
immer noch zu erklären und ach, bitte nur, komm doch und tu mir doch den Gefallen.
Also
genau. man kann es nicht pauschalisieren und generalisieren, aber so die Tendenz ist auf jeden Fall da, beobachte ich auch.
Ja. Ich meine, jetzt hat nun mal auch die meisten Männer ein bisschen mehr Muckis in den Armen, ne? Und je nach Größe des Hundes können die einen Hund eben auch mal ganz gut mit einem Arm auf der Seite
Das
halten,
kommt
ne?
noch
Was einer
dazu.
Frau oft nicht möglich ist.
Ja.
Das muss man dann wirklich immer je nach Mensch-Hund-Konstellation
Genau.
sehen, was in der Situation besser möglich ist, zumal es ja auch bei manchen Hunden besser funktioniert, wenn man stehen bleibt. Jetzt gibt es hier aber auch, finde ich, Unterschiede, nämlich die Hunde, die sich auf Entfernung schon fixieren und drohen und sich dann hinlegen. Es gibt ja zwei Arten von Hinlegen, aber dieses typische Hinlegen, wie die Sphinx, Pfoten nach vorne, Kopf abgeduckt, nach vorne gucken zum anderen Hund. Viele Menschen glauben, das ist ein Beschwichtigungsverhalten, ist es aber nicht. Das ist tendenziell drohen auf Distanz,
Ja.
womit der Hund, der sich ablegt, ja auch einschätzen kann, wie der andere Hund darauf reagiert. Also es hilft ihm ein bisschen, aber es ist eben was ganz anderes als zu beschwichtigen. Das macht ein Hund, also das gibt es auch, dieses Hinlegen, aber dann legt der Hund sich tatsächlich eher mit der Arschbacke so zur Seite und dreht den Kopf weg, dreht sich leicht rund ein und guckt den anderen Hund nicht an. Und wenn der anderer Hund dann zu ihm kommt, legen die sich ja häufig tatsächlich noch so leicht auf den Rücken und lassen sich beschnüffeln. Ne? Das
Ganz
wäre dann
genau.
eher deeskalierend und beschwichtigend. Aber manchen Hunden, die unsicher sind, die jetzt nicht näher gehen wollen, die einfach sagen, boah, finde ich doch jetzt blöd, ne, da jetzt noch näher zu gehen. Manchen Hunden kann es helfen, wenn man die sitzen lässt. Oder einfach, man bleibt mit denen stehen, stellt sich dazwischen. Ich würde trotzdem auch immer so ein bisschen aus der Schusslinie gehen, also so ein bisschen zur Seite gehen, dass der andere Hund nicht
Ein
so
bisschen
frontal auf
ausweichen.
einen, genau, nicht so frontal auf einen zukommt. Aber man sollte genau gucken, was habe ich für einen Hund, ne? Weil es gibt auch genügend, die setzen sich einfach hin und nutzen dadurch die Zeit, den anderen noch richtig schön zu fixieren.
Ja.
Und kriegen dann noch Kekse reingestopft, weil sie ja sitzen bleiben und nichts tun, aber trotzdem fixieren sie währenddessen den anderen Hund.
Was dann wieder
Na, da finde ich
unbelohnt wird,
immer,
genau.
genau, da finde ich immer, muss man so ein bisschen genauer hingucken, bei welchem Hund stehen bleiben, sitzen lassen, ablegen, zugelassen werden soll und bei wem das jetzt eher kontraproduktiv ist.
So ist es. Deswegen ist es ja so wichtig, die Körpersprache lesen zu können. Aber wenn man so ein
Genau.
bisschen ein Bauchgefühl dafür entwickelt und weiß, okay, angespannte Muskeln und steif sein, also man sieht es einfach, bedeutet halt wirklich nichts Gutes. Und wenn der Hund locker ist, die Rute ist unten und der legt sich so zur Seite, dann ist es meistens was Freundliches oder was Deeskalierendes, kann man sich so ein bisschen dran orientieren. Also einfach mal gucken, wie die Muskeln sind. Und Anspannung ist, ja, mit dieses Steifwerden und dann noch den anderen anglotzen, ist eigentlich immer ein Drohen.
Ja,
Und
ich
das
sage
sollte
aber,
man wirklich erkennen können.
angespannte Körperhaltung steht für eine angespannte Situation.
Ganz genau, das ist auch
So.
ein guter Satz, den man sich so ein bisschen merken kann und ja, und im Zweifel verlasse ich die Situation, wenn ich jetzt gar nicht so richtig weiß, was bedeutet das denn jetzt hier alles, dann würde ich einfach versuchen, aus der Situation rauszugehen. Was natürlich bei Hunden, die ich sage jetzt mal über 30 Kilo wiegen, aber wahrscheinlich auch schon weniger und sich da steif hinlegen und sich sozusagen in den Boden krallen, nicht so einfach ist, die
Ne,
da
genau.
wegzukriegen von dieser Stelle. Das ist dann immer noch eine Hausnummer. Deswegen ist es auch besser, das rechtzeitig zu machen. Man kann es ja, es deutet sich ja vorher schon an. Eigentlich auch rechtzeitig erkennen. Und ich weiß es ja auch im Normalfall, okay, der legt sich jetzt gleich wieder hin, dass man da mal einen Schritt auf ihn drauf zugeht oder mehrere Schritte und ihn nicht erst dazu, oder dass der sich nicht erst hinlegen kann, der Hund. Oder dass ich
Genau.
dann schon einfach aus der Situation rausgehe und mal die Richtung wechsle oder abbiege. Dass es gar nicht erst so weit kommt, weil wenn so ein 30-Kilo-Toffel erstmal liegt, ja,
Genau.
dann schaffe ich das kaum noch, den wieder auf die Beine zu kriegen. Dann liegt er.
Ja. Man kann versuchen, je nachdem, wie das Kräfteverhältnis ist, den am, wenn er ein Brustgeschirr trägt, am Brustgeschirr so ein bisschen hochzuheben und auf die Beine zu stellen.
Genau.
Oder von vorne, also sprich wirklich Richtung Kopf, Richtung Nase, durch den Hund durchzulaufen. Das gelingt aber auch nur da, wo der Hund schon entsprechenden Respekt vor Menschenkörper hat.
Das ist die Voraussetzung, genau. Also auf ihn drauf zugehen. Oder ich schiebe manchmal auch die Fußspitze zwischen seinen Pfoten so an die Brust und tippe da, dann stehen manche auch direkt auf. Aber es hat ganz viel mit Respekt zu tun, und wenn der Hund sagt, du kannst mich mal zu seinem Menschen, ich kläre jetzt diese Situation und ich sorge jetzt dafür, dass dieser Hund nicht noch einen Schritt näher kommt, dann hast du kaum eine Chance. Ja. Aber übers Brustgeschirr, ja klar, geht's ganz gut.
Ja, wenn der sich runterdrückt und auf den Boden drückt und hast hier so eine 45 Kilo Frau und einen 35 Kilo Hund, dann kann es schon ein bisschen schwierig werden, ne? Aber dafür gibt es ja dann entsprechende Hilfsmittel wie Halti oder Halti-Harness.
Genau.
Was ich in so Situationen dann auch mal einsetze, kommt relativ selten vor, aber.
Aber was super wichtig ist nochmal, Vera, das will ich einfach nochmal betonen, in solch einer Situation, haltet dem Hund bitte um Gottes Willen niemals ein Leckerli vor die Nase, um den hochzulocken. Du hast es vorhin auch schon mal gesagt und wir haben es auch schon ganz oft erwähnt. Du würdest es belohnen, dass der den anderen drauf fixiert.
Mhm.
Dann nimmt er vielleicht den Keks, aber er macht weiter und kriegt dann noch sozusagen 50 Euro dafür, dass er sich da so verhält. Also das auf gar keinen Fall in der Situation nicht locken. Weil ich erlebe es jetzt wieder ganz oft, dass mir Leute sagen, ich war jetzt in so vielen Hundeschulen und habe so viel versucht und es klappt nicht. Und wenn ich dann frage, ja, wie habt ihr das denn versucht, ist es meistens der Weg, Leckerlis reinstopfen in den Hund oder ihn da weglocken oder ablenken. Ja, ist aus meiner Sicht nicht der richtige Weg.
Nee, also was ich häufig halt übe, ist diese Ansprechbarkeit. Und wenn der zu mir guckt, von dem anderen Hund weg, zu mir guckt, dann belohne ich das auch, meist aber, indem ich ein Stück Futter auf dem Boden suchen lasse.
Mhm.
Man kann, der Hund entscheidet ja immer, was ist für ihn eine Belohnung. Mhm. Ja. Aber wenn er jetzt nicht ansprechbar ist, und dann übe ich in vielen Situationen, also bei vielen Hunden auch, dass die Menschen sich umdrehen und weggehen, weil ich das im Vorfeld über dieses Ansprechen, Hund reagiert oder reagiert nicht, schon ganz gut üben kann.
Genau.
Wenn er nicht ansprechbar ist, gehe ich einfach in eine andere Richtung. Und wenn die das ein paar Mal mitgekriegt haben, dann gehen die Hunde auch mehr mit. Denn das Schlimmste, was ich immer finde, ist, wenn der Hund nach vorne zieht, pöbelt, und in vielen Fällen ist es ja so, wenn die Leute ins Training kommen, die halten den Hund vor sich fest, halten die Leine am besten noch sehr kurz, weil man hat ja automatisch im Kopf die Hebelwirkung, und gehen dann rückwärts. Das ist meiner Meinung nach körpersprachlich das Verkehrteste, was man machen kann, weil aus Hundesicht vermittelt man dem gerade, okay, du bist ja zwischen uns, ich habe aber Angst, das zeigt der Mensch damit, dass er die Situation nicht aus dem Auge lassen kann, dass er rückwärts aus der Situation rausgeht und den Hund zwischen sich und dem Reiz, herzieht. Und das sagt dem Hund ja eigentlich erst recht, kümmer du dich mal, weil ich trau mich nicht.
Mhm.
Die gleiche Situation, gleiche Ausgangssituation. Die Leine ist so lang, dass wenn du hinterm Hund stehst, hast du noch eine Schrittlänge Platz bis zum Po, damit der dir nicht in die Füße rennt, damit der dir nicht mit seinem Hintern das Bein wegkrempelt oder beim Weggehen stoppst du dich selber immer mit. Und dann dreht man sich Hände vor den Bauch mit der Leine, man dreht sich in die Leine und geht entschlossen in die andere Richtung. Damit sage ich dem Hund, der da vor mir ist, okay, da hinten ist was du anscheinend irgendwie komisch oder spannend findest. Mich interessiert das nicht und ich gehe jetzt in die andere Richtung.
Und ich entscheide, ich führe, ganz genau.
Genau. Und jetzt kann ich in die andere Richtung gehen und der Hund guckt ja auch in die Richtung, in die er denkt. Und wenn ich als Mensch in die entgegengesetzte Richtung gucke und gehe, nur dann bin ich authentisch. Wenn ich sag, komm, und bleib stehen und geh rückwärts, dann hat das ja überhaupt gar keine Bedeutung für den Hund, ne? Komm, aber der Mensch bleibt stehen. Macht ja keinen Sinn.
So sieht's aus.
Und wenn ich das ein paar Mal wiederholt habe, dann kriege ich einen Hund zumindest viel schneller aus der Situation raus. Das heißt noch nicht, dass das dann irgendwie ohne Bellen klappt, ne? Oder ohne Gezerre. Aber ich kriege so den Hund viel schneller aus der Situation raus, schneller ruhig und kann ihn dann wieder ansprechen. Ich hatte es gerade gestern mit einer Kundin. Die war sehr erstaunt, weil seit unserem Erstgespräch habe ich ihr verordnet, nicht mehr durch den Ort zu gehen und irgendwo hinzufahren, wo wenig los ist. Und sie war gestern sehr erstaunt, dass das so gut gelaufen ist. Mal schauen, ob das jetzt zukünftig auch besser klappt. Okay, was man noch sagen kann, ist, dass eine angespannte Leine, also wenn der Hund vor einem in der Leine hängt, ja immer die Körpersprache des Hundes verändert, ne? Also wenn der sich ins Zeug legen muss, das heißt, die Körpersprache von gegenüber, ne, die Rute geht eher nach vorne, der Kopf ist nach vorne gerichtet, weil zieh mal an etwas und habt eine Körpersprache, die nach hinten gerichtet ist, geht ja gar nicht.
Nö.
Ne, also stell dir vor, du bist vor einen Schlitten gespannt, dann ist deine ganze Körpersprache, alles ist ja nach vorne gerichtet. Und so sieht auch ein Hund aus, der an der Leine zieht. Das heißt, der wirkt ja auf einen anderen schon wieder viel imponierender.
Das stimmt.
Ne, was ja dann auch wieder auf der Gegenseite falsch verstanden werden kann.
Genau. So sieht's aus. Also, was wirklich gut geht, ich übe das auch oft auf dem Gelände mit einem Zaun, Schleppleine dran, weil die Leute haben natürlich Schiss, wenn die Leine so lang ist, kann ich den da überhaupt noch halten? Weil wenn ein Hund in so eine lange Leine rast, ist ja auch oft schwierig, das dann abzupuffern, diesen Druck und diese Kraft, die da entwickelt wird. Und dann kann man im Notfall auch mal loslassen und dann kann man am Zaun sich Hunde bestellen, dreht sich locker weg und geht in die andere Richtung, hat da die Schleppleine noch in der Hand und das. Dann hat der Hund zumindest die Möglichkeit zu folgen. Leine bleibt locker und der Mensch geht einfach ignorant weg. Das ist eine ganz gute Übung. Und mit Zaun dazwischen ist es für die Leute auch nochmal besser, wenn man denn sowas zur Verfügung hat, weil die sich dann sicherer fühlen. Aber das wäre auf jeden Fall eine gute Strategie, um das zu trainieren. Und wie du schon sagst, erstmal in kleinen Schritten anfangen und Leinenführigkeit üben. Na, da sprechen wir auch nochmal so ein bisschen drüber. Wie kriege ich denn das überhaupt hin, dass der Hund an lockerer Leine läuft? Wie führe ich den denn wirklich? Und dann so Stück für Stück mehr in die Situation rein. Aber es ist halt ein langer Weg und nicht immer so leicht umzusetzen, weil Hunde gibt es ja inzwischen so viele, dass man kaum
Ja,
noch irgendwo üben kann, wo kein Hund mehr ist.
das kannst du laut
Ja, ist
sagen.
der Wahnsinn.
Ja, also wenn hier, wir waren ja eben beim Hunde fixieren und dieses auf Distanz auch drohen, ne? Dass wir ja gesagt haben, okay, einmal Bogen laufen oder eventuell stehen bleiben. Denn was passiert, wenn der Mensch jetzt einfach seinen Weg weitergeht, ne? Die Hunde, also der Mensch unterschreitet die Individualdistanz der Hunde
Du
zueinander.
meinst jetzt, wenn die beide trotz dessen aufeinander drauf zugehen, obwohl sich die Hunde schon
Genau,
signalisieren, komm mir nicht
genau,
entgegen, ne? Also
genau,
das,
genau. Ne,
genau,
dass
und
man
der Mensch
dann
merkt es nicht und geht trotzdem immer weiter auf den anderen drauf zu. Genau.
genau. Ja, dann könnten wir jetzt mal darüber sprechen, wie verhält man sich denn richtig als Mensch? Also über das, wie kann ich es am Anfang managen, solange es noch nicht so läuft, um unerwünschtes Verhalten zu vermeiden? Also eigentlich haben wir ja schon ein bisschen was dazu gesagt jetzt in unserem Vorgespräch. Also erstmal, also bei ganz vielen Hunden, auch bei dem Hund, wo ich gerade angesprochen habe von gestern, erstmal Hundebegegnungen vermeiden, weil diese Hormone, die ausgeschüttet werden, also die ganzen Stresshormone, Cortisol,
Adrenalin.
was haben wir denn noch genau, Adrenalin und so weiter. Also dieser ganze Hormoncocktail, der wird ratzfatz ausgeschüttet, aber geht nicht ratzfatz wieder runter,
Nee,
also
der
auf
bleibt
den
lange im
Pegel, ich
Blut.
sag mal, genau. Und dadurch ist jede Hundebegegnung aufs nächste, wird man wieder bereit oder bereiter, wie soll ich sagen, ne? Also wenn ich ein Level von null habe, wenn ich rausgehe und beim ersten Hund bin ich auf 10, ich sag jetzt einfach mal irgendwelche Zahlen, ne? Beim zweiten Hund auf 20, naja, irgendwann koche ich über, ne? Also dann wird es halt noch schlimmer. Und das braucht halt häufig über mehrere Tage, bis das wieder komplett abgebaut ist. Und deswegen erstmal Hundebegegnungen zu vermeiden, dann auf große Distanz, und dann mache ich es immer so, auf große Distanz anfangen, Alternativverhalten anzubieten. Also wo ich wirklich sage, ganz einfach, weil Futter suchen kann jeder, dass der Hund sich, wenn ich ihn anspreche, aktiv dafür entscheidet, guckt er weiter zum Hund und pöbelt eventuell oder lässt er sich auf den Mensch mit einem Futtersuchspiel ein. Bevor mal, ne? Also es ist ja immer so eine Phase von, na klar, üben wir Leinenführigkeit, und der Hund soll ordentlich gehen, aber dadurch, dass das ja auch eine gewisse Zeit dauert, bis ein Hund das dann gelernt hat und schon erst recht in dieser Situation, vergeht ja eine Weile. Also versuche ich ja in der Zwischenzeit irgendwas anzubieten, dass ich sage, okay, ich komme durch eine Hundebegegnung durch, aber es läuft noch nicht ganz entspannt
und leinenführig.
Genau. Dazu muss aber häufig die Distanz noch groß genug sein. Also auf 2 Meter Entfernung funktioniert das dann auch nicht. Dann hatten wir ja schon gesagt, an der Seite warten, und der Mensch sollte immer als Puffer dazwischen sein. Also wer näher dran ist, ist derjenige, der für Sicherheit sorgt, der Entscheidungen trifft. Und das sollte in dem Fall ja auch der Mensch sein. Dann gut, Bogenlaufen haben wir ja jetzt auch schon drüber gesprochen. Den Hund beim Bogenlaufen aber immer auf die abgewandte Seite nehmen, ne? Also der Mensch immer als Puffer dazwischen. Und wenn gar nichts geht, also wie vorhin gesagt, der Hund ist nicht ansprechbar, der will sich hinlegen, der ist nur darauf fixiert, dann zur Not wirklich auch einfach umdrehen und die Richtung wechseln, nur wie wir das eben schon gesagt haben. Wenn ich einen Hund habe, der jetzt das noch nicht zeigt, also es gibt ja auch, ne, die kommen ja nicht so zur Welt, man kann das am Anfang ja auch belohnen, wenn die einen anderen Hund sehen, aber sich jetzt nicht nur um den Hund kümmern, sondern eben um den Mensch, dass ich das am besten schon von Anfang an so vermittle. Ja. Ne? Wenn du dich mit mir beschäftigst, passiert bei mir was Schönes.
Das wäre optimal.
Nicht nur bei anderen Hunden ist es spannend.
Das wäre optimal. Und was vielleicht noch eine ganz wichtige Sache ist, was mir gerade so einfällt, für uns ist es klar, ne? Und so wie du es jetzt beschreibst, ist es eigentlich auch klar, dass die Menschen ignorant sind dem Hund gegenüber. Weil viele Menschen versuchen ja dann, dem Hund irgendwelche Kommandos zu geben oder zu sagen, nein, hör auf, Schluss, aus. Und die Aufgeregter, die halt mit dem Hund reden und den vielleicht dann noch anschnauzen und anpöbeln in der Situation, umso mehr kriegt ja der Hund den Eindruck, hey, mein Mensch ist ja auch sehr aufgeregt und bellt ja quasi mit mir mit.
Ja.
Also, und Ansprache ist auch immer eine Form von Aufmerksamkeit und damit eine Bestätigung für das Verhalten des Hundes. Also ganz wichtig, Klappe halten, ignorant agieren und möglichst tief durchatmen, damit man sich da vom Hund nicht so auf die Palme schicken lässt.
Du sagst es. Dann, was ich häufig mit Hunden oder mit Kunden mache, in Gruppen, aber auch teilweise im Einzeltraining, dass die Menschen lernen, andere Hunde wegschicken.
Das mache ich auch in der Gruppe.
Ja, also für die Situation, was mache ich denn, wenn mir ein freilaufender Hund begegnet? Fängt meist damit an, dass die Menschen lernen, ihren eigenen Hund mal wegzuschicken. Dann irgendwann kommt ein anderer dazu, der sich wegschicken lässt. In der Gruppe kann man das auch ganz schön machen. Will ich aber jetzt nicht weiter drauf eingehen, das sprengt hier wieder den Rahmen. Ne?
Und das
aber
muss man auch einfach üben. Das kann man jetzt nicht so erklären. Das ist eine Übungssache.
Genau. Gut, Gegenkonditionierung auch bei eines Alternativverhaltens wäre zum Beispiel Futterbeutel oder einen Gegenstand tragen. Also gerne auch ein Spielzeug. Es muss ja nicht unbedingt der Futterbeutel sein.
Je nachdem, was
aber,
der Hund am meisten mag.
Genau, aber ich finde ein Ball oder ein Kong, irgendwas, was springt, sehr ungünstig.
Absolut, falls der Hund doch mal einen Fang öffnet, dann
ja.
Fluppt es auf die Straße und Hund hinterher und Chaos ist vorprogrammiert. Nee, sollte schon was sein, was nicht so springt und rollt. Und
wenn es aus dem Maul fällt oder fallen gelassen wird, dass es einfach an Ort und Stelle liegen bleibt. Ne? Gibt aber vielen Hunden Sicherheit. Und was mir ganz oft auffällt, ja, wenn Hunde etwas tragen, wollen die von sich aus eher einen Bogen laufen.
Ja, klar. Weil sie ja auch dem Streit aus um diese Ressource aus dem Weg gehen wollen.
Genau. Genau. Ja. Muss man aber natürlich, ne, Leinenführigkeit aufbauen, apportieren, dann Leinenführigkeit und apportieren zusammenbringen und der Hund muss ganz in kleinen Teilschritten lernen, dass er den Gegenstand dann mit seinem Mensch oder neben seinem Mensch hinterher trägt.
Genau, und ja, er sollte nicht Futter- oder beuteaggressiv sein. Also wenn er dann noch anfängt, den Gegenstand zu verteidigen oder dann noch zusätzlich Stress hat, weil er eh schon nicht so entspannt ist mit Ressourcen und anderen Hunden, dann muss man da auch ganz genau hingucken. Also deswegen ist es immer besser, man lässt dann mal einen Trainer dann auch mit drauf gucken.
Genau, wollte ich gerade sagen. Ne? Das sehen wir oder wissen wir ja dann. Mhm. Ich frage das zu Beginn auch immer, ob ein Hund die Tendenz hat und dann sieht man das ja auch im Training.
Ja, genau.
Aber an der Situation, klar, ne, dann wäre das einfach noch zu früh. Dann muss der Mensch auch mal klarstellen, dass er die Ressourcen verwaltet und verteidigen kann, dass das nicht der eigene Hund machen kann. Gut, vernünftige Leinenführigkeit, haben wir ja eben auch schon drüber gesprochen, ne, ist letztendlich das A und O.
Du nimmst mir das Wort aus dem Mund, wollte ich auch.
Neben oder hinten dran läuft und nicht vor einem. Dann, klar, erwünschtes Verhalten würde ich tendenziell immer verstärken. Und je nach Situation, also je nach Hund, je nach Mensch, erfolgt hier auch schon mal eine Korrektur. Also es gibt ja schon Hunde, da macht der Mensch wirklich rundum, sei es denn zu Hause bei den häuslichen Strukturen, beim Abchecken, bei der Leinenführigkeit, Ressourcen verwalten, Belohnung, also das Timing stimmt, der sehr vieles richtig macht und trotzdem pöbelt ein Hund immer noch.
Ja, genau.
Ne, da kann man auch mal sagen, okay, jetzt wird hier mal ein Tabu gesetzt.
Und nochmals, das möchte ich wirklich betonen, das machen wir erst, wenn wir das Gefühl haben und auch sehen, dass der Mensch die meisten Sachen gut umsetzt und dass, wie du gerade sagst, der Mensch halt den Hund sonst anleiten und führen kann, der Hund großen Respekt hat. Und dann kann man den Hund halt auch mal mit einem Tabu aus so einer Situation rausholen und das beenden. Aber nicht mit Wasserflasche direkt beginnen. Das habe ich ganz oft, dass die Leute sagen, da können wir nicht einfach mal mit der Wasserflasche striezen. Das sieht man doch auch bei Martin Rutter in den Sendungen.
Ja, genau.
Aber dass davor ganz, ganz viel passiert ist und dass das wirklich das letzte Mittel der Wahl ist, das ist mir immer sehr wichtig, das zu betonen. Und ich sag dir, Vera, ich brauche es ganz selten nur mal so eine Korrektur.
Genau, weil wenn das andere vorne schon aufgebaut ist, dann braucht man die Korrektur ja nicht mehr.
Meistens nicht.
Aber es ist leider in vielen anderen Hundeschulen, bei anderen Trainern häufig so, oder es wird einfach wo auch immer so vermittelt, weil es kommen ja viele Kunden zu mir, zu dir wahrscheinlich auch, die sagen, ja, habe ich schon probiert, funktioniert nicht.
Ja, genau. Ganz genau.
Ne? Also Wasser stört dir nicht. Nee, wenn es falsch gemacht wird, nicht. Und wenn die Flasche zur Bedrohung wird, auch nicht. Ich versuche wirklich immer darauf zu achten, dass der Hund nicht schon Meideverhalten zeigt, wenn er nur eine Wasserflasche sieht. Finde ich total blöd.
Ja.
Sondern er soll Meideverhalten zeigen, wenn der Mensch eine entsprechende Körperhaltung zeigt, weil dann kann ich die Wasserflasche oder was auch immer ich als Korrekturmittel nutze, später lassen.
Ja, das ist ja das Ziel bei einer Korrektur. Man kann setzen und dann ist auch gut. Nicht ständig den Hund nass sprühen. Also wenn man immer wieder korrigieren muss, dann hat es keinen Sinn. Dann stimmen dann ganz viele Sachen nicht.
Genau.
Dann hat man ganz viele Baustellen, die man erstmal bearbeiten muss. Und das ist nicht Sinn der Sache. Also eine Korrektur, wenn dann kurz, knackig auf den Punkt und möglichst nur ein, zwei Mal und dann sollte es auch reichen. Und wie du schon sagst, ich setze vor als Mensch meine Körpersprache ein und korrigiere dann erst, damit dann mal so ein Vorbeugen oder ein Drohfixieren auch reicht. ohne dass ich jedes Mal dann noch die Keule schwingen muss.
Genau, aber die Menschen, die das selber aufbauen, die machen das ja meist so, dass die
Ja.
einfach so halbherzig mal spritzen,
Genau.
ne? Hat dann nicht so viel Bedeutung für einen Hund. Und was mich doch maßlos ärgert, ist, also, ne, man erklärt den Kunden das und auch wenn der Spaziergang noch so kurz ist, du müsstest das jetzt immer mitnehmen. Ja, ich wollte ja mal nur 5 Minuten raus. Aber der Hund lernt doch, dass, wenn der Mensch einen bestimmten Gegenstand eingesteckt hat oder damit, der das in der Hand hat, ne, also damit droht, dann kann er sich schon drauf einstellen. Und wir wollen mal sagen, eine Korrektur ist ja nichts, was einem Hund wehtut oder wehtun muss, sondern eine Korrektur ist tatsächlich nichts anderes als ein Trauma. Er erschreckt sich. Er erschreckt sich vorm Wasser. Er erschreckt sich vor einer körperlichen Korrektur, wie einem Schnauzgriff oder einem Nackenstoß. Es ist ein Schreck, den der Hund in der Situation kriegt. Nicht mehr und nicht weniger. Aber es ist ein Trauma und das mache ich ja nicht einfach mal eben so. Ne, also das muss ja alles irgendwie getimt sein und wenn das
Ja.
nicht passiert, dann kann der Hund sich auch nicht irgendwie auf den Mensch einstellen und weiß vielleicht manchmal gar nicht, was der von einem will.
Ja.
Also Korrekturen so oder so, wenn sowas gemacht werden soll, Appell an alle Zuhörer, holt euch eine professionelle Unterstützung, die das Ganze mit euch macht.
Genau. Ja, super wichtig. Und was vielleicht mir in dem Zusammenhang auch nochmal einfällt, ich hatte es jetzt erst wieder, es gibt tatsächlich Trainer, die fangen bei den Welpen schon an, die Leinenführigkeit über den Leinenruck zu üben. Ja, das ist ja auch eine heftige Korrektur, hatte ich jetzt erst, ne? Und den Leuten hat es aber
Jetzt
gleich
immer noch,
immer noch. Den
hab ich
widerstrebte
lang
das
nicht mehr
aber, ja, ich
gehabt.
auch nicht. Den widerstrebte das aber ständig, an dem Hund rumzurucken. Und ja, und auch dieser Leinenruck ist für manche Hunde ein ziemlich schweres Trauma sogar, weil am Hals sind die sehr sensibel, das sollte man nicht unterschätzen. Und wenn du ständig so einen Ruck kriegst, du hast es auch an der Reaktion gesehen von dem Hund, der dann ständig so, ständig immer in der Erwartung, jetzt kommt der Ruck, so ein bisschen hat er sich zusammengekauert und die Ohren nach hinten genommen. Also der zuckte schon vorher, bevor der Ruck kam, sozusagen. Also, ja. Und da, die fangen ja gar nicht an, erstmal mit irgendwelchen Sachen üben, sondern da wird direkt gesagt, ja, mit Leinenruck, zack, hier, ziehst ein paar Mal dran, sobald der vor will und dann geht das. Also, das finde ich auch so eine Steinzeit alte Methoden, die sollte man heutzutage nicht mehr einsetzen. Aber ich hatte es jetzt tatsächlich wieder im Training.
Ja, das ist mir jetzt zum Glück länger nicht begegnet, aber wie man sieht, gibt es auch hin und wieder
Manches
noch.
hält sich ewig, da fragst du dich.
Genau.
Ja, was haben wir denn noch auf der Agenda?
Fällt dir noch was zu ersten Hilfemaßnahmen ein?
Ja, wir haben eigentlich schon alles gesagt, glaube ich, dass man also erstmal den Sachen versucht, aus dem Weg zu gehen, dass man auch mal Dinge benutzen kann, wie das Halti oder das Halti-Harnessgeschirr, um durch die Situation gut durchzukommen, dass man dieses Anschauen übt und dann, wenn sich der Hund in der Situation auf mich einlässt, das belohnen, dass er sich eingelassen hat mit dem Suchspiel, meinetwegen. Aus der Situation raus. Ja, was haben wir denn noch für Erste-Hilfemaßnahmen? Warte mal.
Also ich würde mal sagen, wenn, ich meine, wir leben ja nicht unter den Laborbedingungen, wie man ein Hundetraining am besten aufbauen würde. Ne? Das heißt, es kann ja schon mal sein, man geht jetzt irgendwo, sagt, ach Mist, da bekommt mir ein Hund entgegen, dann gehe ich nochmal zurück. Jetzt drehst du dich um, kommt dir auch ein Hund entgegen. Ne? Das heißt, du sitzt jetzt quasi so
Na,
in
Falle.
der Falle. An dieser Stelle würde ich tatsächlich auch mal sagen, wenn es bei dem Hund möglich ist, ne, dann lenke ich den auch mal ab. Also mein Futtersuchspiel zählt für mich nicht als Ablenkung, sondern als Alternativverhalten, weil der Hund muss sich aktiv entscheiden.
Ja, genau.
An dieser Stelle, wenn der Hund noch nicht gepöbelt hat, Würde ich auch durchaus mal durchgehen lassen, wenn jemand Futter in die Hand nimmt oder eine Futtertube in die Hand nimmt und den Hund da dran vorbei füttert, allein aus dem Grund, dass der jetzt nicht wieder so ein mega Randale macht, wo wir dann wieder bei den Hormonen
Da
sind,
stimme ich dir
die den
zu.
Pegel wieder so hochschnüren, ne? Aber wie gesagt, das soll nicht generell sein, dass ich den Hund an allen Hunden vorbeifüttere und ne, der lässt sich nur auf die Futtertube ein und ansonsten kriegt er gar nichts mit, da kann er ja nichts bei lernen. Aber es wäre eine Erste-Hilfemaßnahme,
So
damit
sieht's aus.
eben nicht dieses Aggressionsverhalten wieder auftaucht. Aber ganz wichtig, immer beginnen, bevor der Hund das unerwünschte Verhalten
Ja, das ist
zeigt.
so schwierig, diesen Moment dann wirklich abzupassen. Und wenn es nicht anders geht, wäre an so einer Situation und du halt das nicht mehr machen kannst mit dem Futter dran vorbeilocken oder in so einem Spiel, weil es schon zu spät ist und der Hund sich schon so reingesteigert hat, sag ich immer Augen zu und durch.
Und durch,
Nehmt den
genau.
Hund, wenn es geht, auf die abgewandte Seite ganz kurz, richtet euch auf und geht einfach schnurstracks dran vorbei. Es nützt nichts. Was mir vielleicht noch einfällt, da haben wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen, so als Erste-Hilfemaßnahme war für mich eine große Hilfe. Ich habe versucht, mit meinem Hund, mit dem Auto immer an bestimmte Stellen zu fahren, wo ich sowas dann geübt habe und konnte ihn dann dort schnell reinpacken, wenn es zu viel wurde oder wenn ich gemerkt habe, boah, jetzt haben wir uns beide irgendwie reingesteigert. Und es war einfach ja auch aufgrund dieses ungleichen Kräfteverhältnisses, ne, 40 Kilo gegen 48. Für mich immer eine Erleichterung, dann auf die Art und Weise eine Pause zu machen.
Ja, gute Idee. Auf jeden Fall.
Na, oder wenn es gar nicht anders geht, ich merke jetzt, oh shit, da kommt links, rechts, vorne, hinten ein Hund, packe ich den erstmal ins Auto und da kann ich mich ja dann wieder sehr entspannt
Davor
da
stellen.
vorstellen. Der Hund erlebt mich auch wieder souverän in der Situation und das finde ich auch so als Trainingsmöglichkeit eine ganz gute Variante.
Genau. Das finde ich auch. Vielleicht bei dem einen oder anderen Hund noch einen Maulkorb aufbauen.
Ja.
Bei den Hunden, die als Übersprung oder auch als Maßregelung an dieser Stelle in den Mensch beißen, ne? Also sich umdrehen und sagen, ey, verdammt nochmal, ich will da jetzt hin.
Genau.
Gibt es hier und da, gibt es Gott sei Dank nicht so häufig. Und was auch passieren kann, gerade wenn man sich versucht, davor zu stellen oder dazwischen zu gehen oder sich umzudrehen, ein bellender Hund macht ja das Maul auf und zu. Und hier und da gerät auch schon mal ein Oberschenkel dazwischen, ne? Oder eine Wade, je nachdem, wie groß der Hund ist. Also in solchen Fällen haben die Menschen ja dann Angst, jetzt nicht vor dem anderen Hund, aber davor, vor dem eigenen Hund erwischt zu werden. Und dementsprechend werden die natürlich unsicherer. Und da finde ich dann immer unabdingbar, dass man sagt, okay, jetzt muss man einen Maulkorb bei dem Hund aufbauen, damit
Genau.
der Mensch sich in der Situation nochmal sicher fühlt. Nur dass das der Vollständigkeit halber
Ja.
auch nochmal erwähnt wird. Es geht immer darum, den Menschen in eine Position zu führen, wo der sich wieder souverän und möglichst entspannt an anderen Hunden vorbeitraut und merkt, aha, es geht ja. Und wenn es am Anfang auf 50 Meter Entfernung ist und dann auf 40, auf 30, auf 20 und
Ja,
irgendwann vielleicht auch bei 5. Und wir
absolut.
müssen auch mal sagen, dass das hier und da Grenzen hat, ne? Also, dass es auch mal Hunde gibt, da kannst du nie entspannt in 2 Meter Entfernung am anderen Hund vorbeigehen.
Ja, sowas gibt's
Ne? Das
tatsächlich.
gibt es und ja, muss man auch teilweise mal damit leben können, weil jeder Hund ist individuell, hat seine individuellen Grenzen, genau wie wir Menschen auch. Und man muss Abstand davon nehmen, zu sagen, ja, so habe ich mir das mal vorgestellt und der frühere Hund, der war genau so und der Hund vom Nachbarn, bei dem läuft das alles so gut. Ja, es gibt eben Hunde, da hast du nicht den absoluten Vorzeigehund und wenn man sich damit abfindet, dass es hier und da kleine Baustellen gibt, dann kann oder dann lässt sich auch besser damit leben.
So
Ich
sieht's
kann den
aus.
Hund nicht, ich kann mir einen Hund nicht so backen, wie ich ihn gerne hätte. Und ganz häufig lernt der Mensch ja auch was vom Hund.
Ja, total. Ja, wie du schon sagst, und das ist immer so das Allerwichtigste, und das fand ich ja auch von Anfang an so toll bei dieser Ausbildung bei Martin Rütter, dass wir also wirklich auch so individuell das Training dann halt gestalten. Und es gibt halt auch Menschen, die nicht anders können. Und dann macht man mit denen so ein Training, dass sie irgendwie durch diese Situation trotzdem gut durchkommen. Aber es wird halt nie perfekt sein. Aber es muss auch keiner perfekt sein. Und manchmal muss man sich halt da irgendwie so ein bisschen was einfallen lassen, damit es trotzdem irgendwie entspannt und befriedigend ist für alle Seiten. Aber es ist bei jedem Menschen, bei jedem Hund immer wieder neu und immer wieder anders. Und da muss man sich einfach drauf einlassen und einstellen und dann kann man den Menschen da auch ganz viel Mut machen. Und die entspannen sich dann auch, wenn die wissen, ja, okay, shit, ich muss mich ja nicht verbiegen oder jetzt mit dem Hund irgendwas machen, was mir überhaupt gar nicht liegt. Das finde ich immer noch ganz, ganz wichtig. Und ich habe heute erst zu einer Frau gesagt, ist der Ruf erst ruiniert, trainiert es sich ganz ungeniert.
Witzig, ja.
Weil die hat mir erzählt, sie wollte Abschalttraining machen und der Hund hat natürlich erstmal gebellt und dann öffneten sich so gegenüberliegend die Fenster und so. Ich sage, naja, dann kenne ich die Nachbarn schon. Dann kam mir das heute früh so in den Kopf. Ja, von
Ja,
daher.
das ist wohl wahr. Ja, letztendlich, was halt vermieden werden sollte, ist, dass man wirklich sagt, ich mache mein Ding trotzdem und ich gehe halt trotzdem in Hundebegegnungen. Das ist ja so dieses Training, was man früher gemacht hat
Ja, immer
und
wieder
was es
rein und
teilweise heute noch
irgendwann
geht,
gewöhnt er
ne?
sich dran.
Ja, in der Hundeschule, wir haben dann Hundebegegnungen geübt. Also mal klar, ne, um das einem Kunden zu zeigen und das am Anfang zu machen, kann ich auch gerne mal andere Hunde bestellen. Oder was ich ja lieber mache, statt jetzt Hunde zu bestellen, ist tatsächlich, ich fahre mit den Kunden an einen Ort, wo ich weiß, dass Anleihenpflicht ist und übe es im reellen Leben.
Ja, das mache ich auch gerne.
Weil unsere Kundenhunde, die dann oft genommen werden, die laufen ordentlich an der Leine, ne? Du nimmst ja da nicht gleich einen anderen Problemfall dazu, wäre ja ein bisschen blöd. So, dann laufen die schon ordentlich an der Leine und schwupp funktioniert das mit dem Hund, der normal aggressives Verhalten zeigt oder an der Leine pöbelt, ne? Zerrt wie bescheuert, ist ja nicht bei jedem Hund exakt gleich. Aber dass die sagen, ja, okay, der Hund da vorne, ne, der ist ja nicht bedrohlich, weil der Mensch hat den ja unter Kontrolle. Läuft da aber einer an der Flexileine vor einem, zieht in der Leine, wie ich eben gesagt habe, ne, die Körpersprache ändert sich dadurch. Okay, da kommt mir ein imponierender Hund entgegen, der will was von mir, der Mensch kontrolliert den auch nicht und schon habe ich wieder den Salat. Das macht einen Riesenunterschied.
Ja, ganz
Ne,
genau.
deswegen übe ich spätestens dann, wenn das schon mal ein paar Mal gemacht wurde, immer mit reellen Hunden, mit anderen Leuten, die einem entgegenkommen.
So ist das Leben.
Ja, so ist das Leben, genau.
Ja.
Aber eben nicht sagen, okay, ich mache jetzt mein Ding weiter und dann ich übe nur ab und zu, jetzt habe ich wieder nichts dabei und dann gehe ich immer wieder in Situationen rein, weil ganz klar, Emotionen werden immer mitgelernt. Und wenn ein Hund bei jeder Hundebegegnung sich irgendwie scheiße fühlt und selbst wenn er nur total aufgeregt ist, weil er hin will, er ist aufgeregt und Aufregung ist ja auch eine Emotion.
Ja.
Und wenn die immer und immer wieder in dieser Situation auftaucht, wie willst du dann erwarten, dass du irgendwann einen entspannten Hund an der Leine hast?
Das wird wohl eher nicht passieren, wenn das so bleibt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da bin ich voll bei dir, dass man wirklich, dass einem bewusst ist, wenn ich den Hund immer wieder in diese Situation bringe und sage, ich gehe da jetzt jeden Tag dreimal lang und der muss sich doch irgendwann dran gewöhnen, dass man meistens das Gegenteil erreicht. Dass es
Ja.
dann dadurch schlimmer wird, weil dem Hund ist ja auch klar, dass ich ihn immer wieder in diese Situation reinbringe, ohne dass ich wirklich irgendwas verändere oder ihm Hilfe und Unterstützung anbiete. Und meistens sind die nachher so frustriert, dann ist es auf einem Level, wo es ganz schwierig wird, da nochmal entgegenzuwirken. Oder zumindest dauert es dann sehr, 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 sehr lange. Also immer in kleinen Schritten und immer das Training so gestalten, dass es auch was bringt und dass was Positives bei rauskommt und der Hund sich auch mal entspannen kann und der Mensch. Also dann lieber wirklich ganz klein, klein, klein anfangen, in Babyschritten. Ich sag mal zu den Leuten, kommt, wir sind jetzt im Kindergarten, in der nächsten Stunde vielleicht schon in der Grundschule, aber Universität ist jetzt einfach noch nicht angesagt. Die
Ja.
meisten Leute denken, na, jetzt muss doch das endlich mal so gehen. Und die verlangen noch viel zu viel von ihren Hunden. Und wenn wir nochmal bei der Pubertät sind, das ist auch ganz oft ein Punkt, wo ich sage, überleg doch mal, wie alt dein Hund ist. Das ist absurd, was du da gerade von dem verlangst. Und der muss erstmal geistig und körperlich auch reifen und diese schwierige Phase jetzt hier mit dir gemeinsam durchstehen. Naja, also wie gesagt, zur Pubertät machen wir garantiert mal noch einen extra Podcast. Und wir haben jetzt fast eine Stunde um, meine liebe Vera.
Ja.
Ich würde doch sagen, das ist jetzt auch an der Stelle
Ja, wir
alles
können vielleicht noch
gesagt.
mal so ganz grob
Ja,
zusammenfassen,
mach das doch mal so.
was wir alles irgendwie gesagt haben. Also, wie begegnen Hunde sich normal? Wie kann ich es managen? Wie verhält der oder sollte der Mensch sich richtig verhalten, um dem Hund eine gute Anleitung zu geben? Weil ganz klar, wenn ich oder der Mensch in der Situation nichts ändert, kann sich auch das Verhalten des Hundes ja nicht ändern, ne? Der Mensch ist
Absolut.
immer derjenige, der eine Veränderung einleiten muss.
Ja.
Dann haben wir erste Hilfemaßnahmen gehabt. Wenn sich jetzt eine Hundebegegnung nicht vermeiden lässt, ach, da haben wir vielleicht noch was dazu zu sagen. Also erstmal haben wir ja gesagt, dran vorbeifüttern. Dann hatten wir zwar schon das Führgeschirr, also das Halti-Harness und dann das Halti angesprochen, aber jetzt nicht unbedingt als Erste-Hilfemaßnahme, aber es ist ja nichts anderes.
Ja.
Dann Maulkorb aufbauen in den gegebenen Fällen und ja, dann das Alternativverhalten, da haben wir auch drüber gesprochen, ne? Also Futtersuchspiel, eine Beute tragen lassen. Ach so, was wir in dem Zusammenhang nicht gesagt haben, in manchen Fällen kann so ein Schau auch sinnvoll sein. Das heißt, nicht schau mich mal kurz an, sondern schau im Sinne von, du guckst, also der Hund soll den Mensch so lange angucken, bis der Mensch das beendet.
Also ein langer
Ne? Also, dass
Blickkontakt,
er,
genau.
genau, dass er gar nicht erst den anderen Hund fixieren kann. Und ansonsten kann man ja auch als Alternative Tricks oder irgendwas anbieten. Ne? Oder ich kann mich zur Seite stellen, wenn ein Hund gerne apportiert, kann ich auch apportieren. Also, ne, ihm was anderes bieten, statt sich nur mit dem anderen Hund zu beschäftigen. Weil letztendlich muss man mal sagen, wenn ich in einer Situation, also in einer Hundebegegnung, meinem Hund was Besseres biete und er Spaß daran hat, sei das Futter, sei es Spiel, dann belegt man ja automatisch eine Hundebegegnung ja auch positiv. Ne,
So
wie mit
sieht's
allem
aus.
anderen auch.
Ja. Ja, muss ich gerade an eine Kundin denken, muss ich noch mal kurz erzählen, die wirklich, die hat einen schwarzen Schäferhund aus dem Tierheim, glaube ich, ein Riesenthema mit Hundebegegnungen hatte. Also das hat der mitgebracht, ne? Der stand wirklich in der Leine auf zwei Pfoten. Und die hat alle Hundebegegnungen vermieden. Und vor einiger Zeit sehe ich im Park eine Frau mit einem schwarzen Schäferhund, erstmal von Weitem. Und immer wenn ein Hund kam, warf die den Futterbeutel in eine andere Richtung, der apportierte den. Ich dachte, ach super, ne? Die macht es so, wie ich es empfohlen hätte und komme ich näher und erkenne die. So beim Joggen hat der keine Brille auf. Irgendwie habe ich sie nicht gleich erkannt. Und dann sagte die mir, das war so schön. Sie geht jetzt bewusst in den Park, wenn ganz viele Hunde da sind, um genau das zu üben, was wir alles so im Training gemacht
Ja,
hatten.
geil.
Und es läuft richtig gut. Ich habe es jetzt auch nochmal getroffen. Der trägt auch den Beutel jetzt vorbei und an den anderen Hunden. Und ich dachte so, ach, wie schön, ne? Und die hat das halt wirklich jeden Tag geübt und sich immer
Ja, sehr
weiter
cool.
mehr getraut, mit dem Hund dann in die Situation reinzugehen. Und die wohnt halt neben einem Tierarzt, was natürlich dann auch sehr problematisch war, weil da waren ständig irgendwie Hunde. Also es war voll schön, da geht mir wirklich das Herz auf. Und wie ich diese von Weitem sehe und dachte, ach, wie toll die das macht, da wusste ich noch nicht,
Ja.
dass es eine Kundin war, aber hat halt eine Weile gedauert. Ich würde mal so sagen, ein halbes Jahr später habe ich sie jetzt nochmal gesehen.
Ja, aber ich sag mal, das ist ja ganz normal und
Na klar.
da geben halt viele auf, die
Ja.
denken so, ja, ich gehe jetzt mal dahin und dann drehen wir dreimal das Ohr nach rechts und schon ist der Hund geheilt. Nee, so ist es eben nicht, ne? Das
Deswegen
muss
betone ich
man
das
sich
nochmal. Es
tatsächlich
ist ein langer
selbst
Weg.
erarbeiten und es dauert auch oft, also selbst wenn du nach einem halben Jahr einen Erfolg hast, kann es trotzdem sein, dass es 2 Jahre dauert, bis es richtig gut ist
Ja.
oder dass du nie ohne irgendeine Gegenmaßnahme dran vorbeikommst, ne? So, das gibt's ja auch, die Hunde, wo du jedes Mal gucken musst. Aber wenn du weißt, wie du es handeln kannst, ist ja auch gut.
Absolut. Ja.
Gut, dann haben wir einmal noch zur Vollständigkeit, dass man auch dran denkt, das erwünschte Verhalten zu verstärken. Also wenn der Hund jetzt
Unbedingt.
ansprechbar ist, wenn der Hund zum Mensch guckt oder wenn der mitmacht, ja, ne, auf jeden Fall belohnen. Ganz klare Frage, ganz, ganz klarer Fall. Und ja, gut, am Ende wäre noch mal, was wir eben angesprochen haben, wenn es denn dann immer noch unbedingt notwendig ist, zusammen mit einem erfahrenen Trainer eine Korrektur des unerwünschten Verhaltens
Jawohl. Ja.
vorzunehmen.
So
Ja,
ist es. Dann.
das wäre es jetzt so. Ich bin jetzt überrascht, ne? Wir haben jetzt ziemlich genau eine Stunde und
Wirklich.
haben unseren dritten Teil durchgekriegt. Ich hatte ja schon so ein bisschen Bammel, ob wir das auch heute nicht schaffen. Nein, aber haben wir geschafft.
Lehrer, wir werden immer besser.
Ja, naja, jetzt ist ihr das Thema Aggressionsverhalten an der Leine ein sehr ausgiebiges geworden, ne? In 3 Folgen letztendlich.
Ja, aber das ist
Aber
ja auch ein Riesenthema, weswegen die Leute immer wieder zu uns kommen. Und
das
deswegen war es
stimmt.
uns so wichtig, da ausführlich drüber zu sprechen.
Das stimmt wohl.
Na?
Ja, dann werden wir das nächste Mal, über was wollen wir das nächste Mal reden?
Dann wollen wir
Wollen wir
gleich
uns das jetzt
Pubertät zum
überlegen?
Thema machen? Wir hatten ja vorhin gesagt, wir machen mal zur Pubertät ein Thema und dann schließt sich doch das gleich gut an. Dass wir da noch mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Wir haben ja heute viel schon dazu gesagt, aber
Okay.
da ist ja noch viel mehr zu sagen. Von daher würde ich das
Ja,
doch
vor allen
machen.
Dingen gibt es ja momentan so viele junge Hunde. Müssten wir da eigentlich vorher was zu Welpen sagen, sodass das passt? Welpen und dann Pubertät? Oder sollen wir jetzt
Können wir
einfach
auch
mal.
machen. Na, dann lass es uns doch so machen. Erst noch mal zu Welpen ganz viel sagen, also ein Podcast über Welpen und dann Pubertät. So machen wir das.
Okay,
Sehr
dann
schön.
schreibe ich mal. Okay. Supi,
Ja, dann
liebe
bleibt mir
Carola.
nur noch, liebe Vera, dir einen zauberhaften, traumhaften, wettertechnisch perfekten Urlaub zu wünschen. Es gibt ja kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung, aber so ganz regnerisch und kalt sollte es nicht sein.
Nee, das wäre blöd. Wir
Genieße die
sind ja
Zeit.
mit dem Wohnmobil jetzt unterwegs
Ja, das ist voll
und
schön.
das ist voll schön, aber wenn du jetzt mal eine Woche nur im Wohnmobil rumsitzt und es regnet draußen nur, dann ist das ein bisschen doof. Aber ich bin ja ein Glückskind und ein Sonnenkind, von daher
Genau. Wird's
werde ich
gut.
das Problem ganz bestimmt nicht haben.
Nee. Wir sind in unserem letzten Urlaub mit dem Wohnmobil quasi der Sonne hinterhergefahren. Immer weiter südlich, bis es wieder schön
Ja,
war.
das passt.
Na gut, meine
Okay,
Liebe.
dann hören wir uns, sehen wir uns nach meinem Urlaub.
Ja.
Und ich wünsche dir auch eine schöne Zeit.
Dankeschön, Vera.
Bitte
Tschüss.
schön, bis dahin.
Ciao, ciao.
Ciao.